ARD.
Heute muss ich mal zugeben, heute bin ich mal aufgeregt. Ich weiß, ich habe eigentlich nichts damit zu tun. Ich weiß auch, ich kann gar nichts machen, nichts beeinflussen. Es ist nicht unser Land, aber es fühlt sich an, als würde die US-Wahl in 2 Wochen auch bei uns was entscheiden.
Ja, und irgendwie tut sie das ja auch, ne? Trump als Präsident, das kennen wir, das geht nicht spurlos an uns vorbei. Aber auch wenn das nicht wird, wenn Kamala Harris Präsidentin wird, dann hat das natürlich Auswirkungen auf uns. Und dreimal dürft ihr raten, welche uns in diesem Podcast am meisten interessieren. Klar, was würde es für die Wirtschaft bedeuten, wenn Kamala Harris US-Präsidentin wird?
Dass sich bei uns in Deutschland viele menschlich, persönlich, vom Peinlichkeits- und vom An-den-Kopf-Fass-Faktor lieber Harris als Präsidentin wünschen als Trump. Das ist nun mal einfach so. Aber wenn wir jetzt mal alle Gefühle beiseite schieben und nur mal ganz sachlich auf Wirtschaftspolitik dieser beiden Kandidaten gucken, dann fragen wir uns schon, wie schneidet denn die Wunschkandidatin viele ab?
Übrigens, wenn euch nach dieser Folge interessiert, wie das bei Trump aussieht, genau das hat die Autorin dieser Folge, Christine Bergmann, beim Tagesschau-Podcast 11KM erzählt. Den Link zu der Folge findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes. Wir also schauen heute auf Kamala Harris und ihre Wirtschaftspolitik.
Wie sieht eigentlich ihr Konzept aus? Was hat sie vor und ist das gut für uns? Oder vielleicht, ganz hart gesagt, einfach nur das kleinere Übel?
Weil es zum Beispiel gar nicht unwahrscheinlich ist, dass ihre Vorschläge, die Inflation zu senken, nach hinten losgehen.
Aber was, wenn ihre Wirtschaftspolitik für unsere Wirtschaft sogar völlig wurscht ist, aber unsere Wirtschaft aus ganz anderen Gründen sagt, ja, wenn es nicht Kamala Harris wird, dann geht hier sowieso alles den Bach runter.
Wie hängen wir wirtschaftlich mit den USA zusammen? Was genau würde eine Präsidentin Harris für die Weltwirtschaft bedeuten, aber auch für die amerikanische Wirtschaft und für unsere? Und können wir wirklich damit rechnen, dass sie das Ruder rumreißt? Darum geht es in unserer neuen Folge heute, der Plus-Minus-Podcast mit Anna Planken
und mit David Alf. Der muss jetzt erstmal ein paar intime Fragen beantworten. Rasierst du dich nass oder trocken?
Trocken.
Wo kommt der Rasierer her?
USA.
Und deine Zahnbürste?
USA.
Ich bin froh, dass du gesagt hast, du putzt dir auch die Zähne.
Ich putze mir sogar die Zähne und ich habe festgestellt, die Marke ist auf jeden Fall amerikanisch. Also ich weiß, worauf du hinaus willst. Rasierer und Zahnbürsten stehen nämlich ganz oben auf der Liste der Waren, die wir aus den USA importieren.
Ja, ein bisschen drunter stehen natürlich auch noch andere, von denen man auch weiß, dass sie daher kommen. Computer, Laptops, Handys, Software.
Flugzeugteile, Dieselautos, Öl, auch das kaufen wir alles aus den USA ein.
Die USA sind einfach unser wichtigster Handelspartner. Und das heißt, was dort auf dem Markt passiert, auch preislich übrigens, das schwappt mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung auch zu uns rüber.
Und bei denen passiert ja so einiges auf dem Markt. Das Thema Nummer 1 im Wahlkampf, die Inflation, war eine ganze Zeit super krass in den USA, viel krasser als bei uns. Und das hat sich zwar in letzter Zeit beruhigt, aber für die Menschen ist das Thema einfach noch super wichtig.
Und deshalb auch super wichtig für jeden, der da Präsident werden will, dass er oder sie sich was überlegt, Ideen präsentiert, wie die Preissteigerungen in den USA möglichst klein gehalten werden können.
Stellt sich die Frage, ob Kamala Harris dafür die richtigen Ideen hat.
Aber erstmal, die Wirtschaft überhaupt in den USA. Sie ist und war und wird auch immer, immer, immer das Thema Nummer 1 sein. Da kommt einfach kein Präsident drumrum, seinen Wählern deutlichst zu versichern, dass das eigentlich seine Hauptaufgabe sein wird, sich darum zu kümmern. Bill Clinton hat das mal mit einem Wahlkampfslogan zusammengefasst. It's the economy, stupid. Also Leute, egal was sonst noch irgendwie anliegt, die Wirtschaft ist das Wichtigste.
Und das scheinen auch gerade alle so zu sehen. Laut Umfragen ist die wirtschaftliche Situation das wahlentscheidende Kriterium für die Amerikaner. Also die Frage, wem trauen sie zu, ihre persönliche wirtschaftliche Lage zu verbessern?
Und total verrückt ist ja, dass die Mehrheit der Amerikaner in den Umfragen sagen, dass es um die Wirtschaft nicht gut bestellt ist. Dabei stimmt das so auch nicht komplett. Verglichen mit uns ist das ein Paradies. In den USA werden in diesem Jahr vermutlich, Achtung, festhalten, mehr als 2% Wachstum erreicht. Von sowas träumen wir in Deutschland nur.
Auch die Arbeitslosigkeit ist in den USA extrem niedrig und die Inflation lag im August bei 2,5%, ist also auch in den USA deutlich zurückgegangen und fast wieder normal. Also warum haben die Amerikaner das Gefühl, dass es ihnen nicht gut geht?
Ja, es ist, eigentlich wie bei uns nach der letzten Inflations-Podcast-Folge. Es geht ums Gefühl, um das Gefühl, weil die Preise ja immer noch hoch sind, auch wenn sie jetzt weniger stark steigen, die Inflation zurückgeht. Das Leben bleibt ja teuer. Zwar sind die Löhne in den USA auch gestiegen, aber eben nicht für alle und vor allen Dingen viel später. Da haben viele nicht das Gefühl, dass sie jetzt auch mehr in der Tasche haben. Damit ist auch klar, der Kampf gegen hohe Preise muss ein zentraler Punkt im Wahlkampf sein. Das hat auch Kamala Harris ganz klar in Pittsburgh gesagt, als sie ihre, wie sie es nennt, Wirtschaft der Möglichkeiten vorgestellt hat.
So let's start then with the first pillar of an opportunity economy, which is lowering costs.
Und wie sie das machen will, dazu hat sie verschiedene Vorschläge gemacht. Sie will die Steuern für die Mittelschicht senken, das Kindergeld erhöhen, die Preise für manche Medikamente und Lebensmittel stärker kontrollieren, notfalls auch einen Höchstpreis vorgeben. Junge Leute, die sich zum ersten Mal ein Haus kaufen, sollen einen Zuschuss bekommen. Und sie will mehr Häuser bauen lassen, damit die Mieten sinken.
Das klingt ja für unsere Ohren ziemlich gut. Ja. Endlich mal konkrete Hilfen für die nicht so Reichen, die Mittelschicht fördern und unterstützen. Aber das ist natürlich eine sehr deutsche Sicht auf die Dinge. Sehr soziale Marktwirtschaft. Die Amerikaner ticken da anders. Die sind viel skeptischer dem Staat gegenüber. Das hat uns Markus Brunnermeier gesagt. Er ist Wirtschaftsprofessor in Princeton und lebt schon lange in den USA.
Es gibt ein gewisses Misstrauen gegenüber dem Staat. Es wird befürchtet, wenn der Staat gewisse Aufgaben übernimmt, es gibt eine Verschwendung der Ressourcen und man hat eine große Abneigung dafür.
Er hat uns auch gesagt, die meisten Vorschläge von Harris sind für ihn eher typische Wahlgeschenke und nicht wirklich hilfreich, um die Preise runterzubringen. Und einige ihrer Wahlgeschenke könnten sogar nach hinten losgehen. Wenn sie die Mittelschicht stärkt, einfach indem sie ihr mehr Geld zur Verfügung stellt, dann werden die das Geld auch ausgeben. Sprich, die Nachfrage steigt. Jetzt haben die USA aber gerade gar kein Problem mit einer zu geringen Nachfrage. Die Wirtschaft läuft ja gut. Wenn dann plötzlich noch mal die Nachfrage zusätzlich steigt, dann steigen halt auch wieder die Preise.
Ist übrigens exakt das Problem, das es in der letzten Inflationswelle in den USA gab, unter der jetzt alle noch so leiden. Mit Schuld waren verrückterweise die Hilfsprogramme während der Corona-Pandemie. Glaubt man gar nicht, ne? Die Leute hatten durch die Zuschüsse mehr Geld. Sie wollten es auch irgendwann ausgeben, aber so schnell ist damals das Angebot gar nicht gestiegen.
Konnte es oft ja auch gar nicht. Wir erinnern uns alle an die Lieferengpässe. Das war natürlich eine ziemlich extreme Situation, zeigt aber den Mechanismus ganz gut. Damals gab es ganz viele Sachen gar nicht zu kaufen. Und wenn eine starke Nachfrage auf ein knappes Angebot trifft, ja, dann steigen die Preise.
So ähnlich könnten auch die von Harris angekündigten Preiskontrollen wirken. Sie will ja notfalls sogar Höchstpreise für Lebensmittel und Medikamente vorgeben. Wenn sie aber wirklich die Preise insgesamt senken will, wird eher andersrum ein Schuh draus, sagt Wirtschaftsprofessor Brunnemeier, den ihr ja gerade schon gehört habt. Und auch der Präsident vom IFO-Institut, Clemens Fuest, der sieht das so.
Generell ist es so, wenn man mit Höchstpreisen versucht, Inflation zu bekämpfen, dann schafft man nur neue Knappheiten, reduziert das Angebot und dann wird das Ganze noch schlimmer.
Also seine Haltung, staatliche Preiskontrollen oder Höchstpreise helfen nicht gegen Inflation. Sie können es sogar schlimmer machen. Denn was machen ganz viele Unternehmen, wenn sie den Preis diktiert bekommen? Wahrscheinlich haben sie dann gar keinen Bock, noch mehr herzustellen, wenn sie nicht genug daran verdienen. Heißt, das Angebot könnte sogar sinken. Dann fehlen bestimmte Nahrungsmittel oder gar Medikamente. Und dann muss man die Preise doch wieder anheben oder teuer im Ausland kaufen. Und dann steigt halt auch wieder die Inflation.
Gerechterweise müssen wir dazu sagen, dass die Ideen von Donald Trump jetzt auch nicht wirklich besser sind, wenn es um Inflation geht. Das könnt ihr in 11KM nachhören, dem Tagesschau-Podcast. Besser als Preiskontrollen wäre es, das Angebot zu erhöhen, also dafür zu sorgen, dass die Unternehmen mehr produzieren oder dass mehr Wettbewerb herrscht. Auch dann sinken die Preise, sagen beide Professoren. Dazu gibt es bei Kamala Harris auch Ansätze, zu denen kommen wir aber später.
Erstmal bleiben wir aber bei den eher schwierigeren Kapiteln ihrer Wirtschaftspolitik, die sich auch auf uns negativ auswirken können. Im Wahlkampf, das kennen wir auch hier, versprechen Parteien oder Kandidaten immer gerne viel und mogeln sich dann gerne um die Frage rum, ja, wer soll das eigentlich bezahlen? Und das ist auch in den USA nicht anders.
Kamala Harris will die Mittelschicht stärken und will für sie die Steuern senken. Mehr Kindergeld, hast du schon gesagt, Zuschüsse für den Hauskauf. Außerdem hat sie vor, kleine Unternehmen zu fördern und ganze Industriezweige zu subventionieren. Da schauen wir später nochmal genau drauf. All das ist ganz klar kostspielig, das kostet richtig Geld. Und wo das herkommen soll, weiß noch keiner.
Ja, sie hat zwar gesagt, dass sie die Steuern für Reiche und für Unternehmen anheben will, aber das allein dürfte bei weitem nicht reichen. Also werden vermutlich wieder Schulden gemacht. Das vermuten übrigens auch die Ökonomen, mit denen wir gesprochen haben.
Schulden, von denen Amerika ja sowieso schon eine ganze Menge hat. Im World Economic Outlook, den der Internationale Währungsfonds rausgibt, steht, im August hatten die USA mehr als 35 Billionen Dollar Schulden. Das sind 123% des Bruttoinlandsprodukts.
Wenn das so weitergeht, haben die USA bald sogar Argentinien erreicht. Da liegt die Schuldenquote bei etwa 150%. Da würden bei uns in der EU schon längst ganz viele Institutionen Schnappatmung bekommen. Bei 123% Schulden hätten wir schon längst ein Verfahren am Hals.
Ja, jetzt könnte man sagen, okay, die Amis, so what? Was interessieren uns denn deren krasse Schulden? Leider müssen sie uns interessieren, denn es geht mal wieder um die Inflation. Es muss zwar nicht sein, dass die Inflation steigt, wenn die Schulden hoch sind. Aber es kann passieren. War in der Geschichte übrigens schon häufig so, zum Beispiel nach den Weltkriegen. Schwierig sind Staatsschulden vor allem, wenn das Geld nicht in irgendwelche Werte investiert wird, sondern einfach so in den Konsum fließt. So wie das bei Wahlgeschenken leider oft der Fall ist. Denn dann haben die Leute mehr Geld, geben es aus. Das Angebot steigt aber nicht. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Dafür die Preise. Wir hatten das alles schon mal aufgedröselt.
Und es gibt ja noch einen zweiten Grund, warum Staatsschulden die Inflation antreiben können. Das Zauberwort heißt Finanzdominanz.
Ach, wie schön.
Super Wort, finde
toll.
Ich. Unter Finanzdominanz verstehen Ökonomen, wenn ein Land hohe Schulden hat, ist es darauf angewiesen, dass die Zinsen niedrig sind, damit sie nicht noch super viel draufzahlen müssen auf ihre Schulden. Die Regierung wird also versuchen, Druck auf die Notenbank auszuüben, denn die regelt ja die Zinsen. Und dieser Druck sieht dann so aus: Ja, wir wissen, ihr müsstet die Zinsen eigentlich anheben, weil die Inflation so hoch ist, aber tut es bitte auf gar keinen Fall, sonst kommen wir von unserem Schuldenberg nicht runter.
Jetzt kann die Regierung der Notenbank ja sowas nicht einfach aufdrücken, ne? Die ist ja unabhängig und ihre Aufgabe besteht eben darin, genau darin, Maßnahmen zu ergreifen, damit die Inflation nicht so schlimm wird. Aber die Notenbank will natürlich auch keine falschen Entscheidungen treffen und den Staat irgendwie in die Nähe vom Bankrott treiben. Deshalb ist sie auch nicht ganz unempfindlich für solchen politischen Druck.
Hohe Staatsschulden sind also nicht ganz ungefährlich, auch für ein Land wie die USA, weil sie zu einer Inflation führen können, die dann zu uns überschwappen kann. Es gibt aber noch eine andere Risikoquelle und auch die hat erhebliche Auswirkungen darauf, wie es unserer Wirtschaft geht, und zwar der Dollarkurs.
Der steigt, wenn die US-Regierung zu hohe Schulden hat. Und dahinter steckt folgendes Prinzip. Wenn ein Staat Schulden macht, dann muss er dafür Staatsanleihen ausgeben. Und je höher der Schuldenberg ist, desto mehr Zinsen muss ein Staat bieten, damit Geldgeber ihm überhaupt was leihen. Ist wie bei uns, wenn wir viele Schulden haben, dann verlangt die Bank ja auch mehr Zinsen für das höhere Risiko. Heißt jetzt auf die USA gemünzt, wenn die USA höhere Zinsen anbieten, werden sie für Anleger attraktiver. Die Nachfrage nach dem Dollar steigt und damit dann aber auch der Dollarkurs.
Heißt also, der Dollar wird teurer und damit aber auch alle Waren, die wir in Dollar bezahlen müssen. Zum Beispiel Öl, das wird weltweit in Dollar gehandelt. Das treibt dann also auch bei uns die Preise hoch und es passiert wieder dasselbe. Wir importieren uns die Inflation.
Soweit jetzt unser kleines Pro-Seminar Wechselkursschwankungen. Was nehmen wir aber mal unterm Strich mit? Für uns ist es wichtig, dass in den USA die Preise einigermaßen stabil bleiben und die Staatsverschuldung nicht aus dem Ruder läuft. Sonst wird's auch für Deutschland teuer.
Aber da müssen wir nochmal zurück zu unserem Wirtschaftsprof Markus Brunnermeier aus Princeton. Der ist nämlich ziemlich skeptisch, was die amerikanische Schuldenpolitik angeht. Und zwar sowohl bei Trump als auch bei Harris.
Es sieht an sich nicht danach aus, dass irgendeiner der beiden Kandidaten irgendwie die Schuldenfrage in den Griff bekommt oder in den Griff bekommen will.
Ich muss jetzt mal sagen, nach all dem, was wir so bisher zusammengetragen haben, sieht es nicht so aus, als ob eine US-Präsidentin Kamala Harris für unsere Wirtschaft eine Traumkandidatin sein könnte. Manche ihrer Vorschläge könnten die Inflation in den USA anheizen. Sie macht wahrscheinlich mehr Schulden und dann könnte der Dollarkurs steigen. Das alles führt bei uns in Good Old Germany zu höheren Preisen. schauen wir nochmal auf das, was sie zu bieten hat. Wir hören nochmal in ihre Rede in Pittsburgh rein.
The second pillar of an opportunity economy is investing in American innovation and entrepreneurship.
Sie will also Innovationen und Unternehmertum fördern und
I'm a capitalist. I believe in free and fair markets. I believe in consistent and transparent rules of the road to create a stable business environment. And I know the power of American innovation.
Sie glaubt an freie und faire Märkte und daran, dass es konsequente und transparente Regeln braucht. Sprich, sie ist für einen fairen Wettbewerb und will den, so hat sie es auch schon tausendmal an anderen Stellen gesagt, besser kontrollieren, sodass die Regeln auch eingehalten werden.
Und das war ja schon eine Breitseite gegen Trump, der ja immer wieder behauptet,
she's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist.
Und das, was wir bislang in dieser Folge über sie erfahren haben, klingt jetzt nicht wirklich nach Marxismus. Aber gut. In ihrer Rede hat Harris auch noch gesagt, dass Amerika die Welt in die Zukunft führen soll. Deshalb will sie in Zukunftstechnologien investieren, macht Sinn. Zum Beispiel in künstliche Intelligenz, in Quantencomputer, saubere Energie oder Geothermie.
Und wäre das dann nicht vielleicht eine Chance für unsere Wirtschaft? Da gibt's ja einige, gerade in den grünen Industriezweigen, die da in den USA ein gutes Geschäft machen könnten.
Könnte man meinen, wahrscheinlich eher nicht. Jedenfalls glaubt der IFO-Präsident Clemens Fuß nicht so wirklich dran.
Die Chancen halte ich eher für überschaubar für die deutschen Unternehmen. Das hat einfach damit zu tun, dass die Klimapolitik von Biden und auch von Kamala Harris ja darin besteht, dass man hohe Subventionen zahlt, um Fabriken, um Unternehmen anzusiedeln, die Produkte herstellen, die man für Klimaschutz braucht. Das sind häufig Produkte, die eigentlich eher in Schwellenländern hergestellt werden. Wärmepumpen, Windräder, Solarzellen. Also Deutschland wird davon, glaube ich, nicht sehr viel haben.
Alle erwarten, dass Harris so weitermachen wird, wie Joe Biden das angefangen hat, mit den milliardenschweren Subventionen und Investitionen. Uns nützt das jetzt erstmal nichts direkt. Aber vielleicht schafft sie es ja so, die amerikanische Wirtschaft wieder so stark und innovativ zu machen, dass es auf uns abstrahlt. Und das würde uns dann am Ende schon eine Menge bringen. Das sagt auch Gabriel Felbermeier. Der ist der Chef am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung.
Natürlich, wenn die USA einen nachhaltigen und soliden Wachstumskurs einschlagen, der nicht wie in den letzten Jahren massiv über Schulden finanziert ist, sondern auch durchhaltbar ist über die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, und so die USA als Anker für die Weltwirtschaft gelten können, Wachstum aufweisen, dann ist das für offene Volkswirtschaften wie die deutsche vorteilhaft. Dann ist das eine sichere Bank sozusagen als Exportmarkt.
Und wenn dann auch noch nach fairen Regeln gespielt wird, wäre das richtig gut. Und wenn wir Kamala Harris ernst nehmen, dann will sie dafür in den USA ja sorgen. Aber es bleibt ihr Problem, wie will sie das um alles in der Welt bezahlen? Subventionen sind teuer. Da bleibt sie in ihren Reden ja auch meist ziemlich vage. Was heißt, dass sie vermutlich wieder mehr Schulden machen wird? Und was das bedeuten kann, haben wir ja schon besprochen.
Also, bei ihrer Wirtschaftspolitik sind Ansätze dabei, die uns helfen könnten, aber nicht unbedingt müssen. Dann kommen wir doch jetzt mal zu einem Thema, das uns direkt betrifft. Und vielleicht sehen wir da, ob Kamala Harris für uns die bessere Kandidatin ist.
Gut, reden wir über Handelsbeschränkungen und Zölle. Die betreffen uns direkt und die sind ja Trumps Lieblingsthema.
Und schon allein deshalb müssen wir unbedingt drüber sprechen, wenn wir nämlich beurteilen wollen, ob Harris für uns besser wäre als Trump, müssen wir uns gerade bei dem Thema seine Ideen wenigstens grob mal anschauen. Er hat ja schon angekündigt, dass er die Zölle drastisch raufsetzen will, wenn er wieder Präsident ist. Für alles, was aus China kommt, will er 60% Zoll draufschlagen. Für alle anderen Importe, also auch für die aus Deutschland und Europa, will er 10, manchmal sagt er auch 20% Zoll verlangen.
Und wir haben es ja schon gesagt, die USA sind unser wichtigster Handelspartner. Und solche Zölle würden uns ganz schön hart treffen. Das IFO-Institut hat ausgerechnet, wenn Trump Präsident wird, könnten unsere Exporte in die USA um fast 15% einbrechen. Kein Wunder, dass bei uns viele Angst vor Trump haben. Aber was sagt Kamala Harris dazu?
Ja, nicht so viel. Sie konzentriert sich bislang mehr auf die innenpolitischen Themen. Aber einen kleinen Hinweis haben wir in ihrer Rede von Pittsburgh dann doch noch gefunden.
The third pillar of our opportunity economy is leading the world in the industries of the future and making sure America, not China, wins the competition for the 21st century.
Also, dass Amerika bei den Zukunftsindustrien führend wird und nicht China, das will sie mit ihrer Industriepolitik sicherstellen. Sie will das mit der Förderung der eigenen Wirtschaft schaffen, also dafür sorgen, dass die Amerikaner besser werden und nicht nur einfach andere, die eben besser oder billiger sind, bestrafen, so wie das Donald Trump gerne macht.
Hört sich erstmal mega ausgleichend und fair an, obwohl es ehrlich gesagt ja auch nicht ganz fair ist, die eigene Industrie mit viel Geld zu pampern und dann in den Wettbewerb zu schicken mit Ländern, die das vielleicht eben nicht tun. Diese Art der Wirtschaftspolitik hat schon jetzt weltweit zu einem riesigen Wettrennen um die höchsten Subventionen geführt. Joe Biden hat ja so ein fettes Subventionsprogramm eingeführt, das die EU irgendwie mitziehen musste und auch bei uns seitdem die Rufe nach staatlicher Unterstützung wieder ganz laut zu hören sind.
Aber gut, sagen wir mal, Harris will ihre Wirtschaft für die Zukunft flott machen. Sie will führend in den modernen Industrien werden. Sie setzt auf mehr Wettbewerb. Heißt es aber, dass sie die ganzen Zölle wieder zurücknimmt? Auf keinen Fall. Das sagen jedenfalls die meisten Expertinnen und Experten zu dem Thema. Auch der IFO-Präsident Clemens Fuest.
Zölle wird es bei Biden geben. Auch Präsident Biden hat ja nicht die von Trump eingeführten Zölle zurückgenommen. Aber was es mit Kamala Harris nicht geben würde, wäre eben diese massive Erhöhung von Zöllen gegenüber China und insbesondere nicht gegenüber Europa. Und der damit drohende Handelskrieg würde ausbleiben.
Ein Handelskrieg, der sich womöglich ständig weiter aufschaukelt mit immer höheren Zöllen gegen die ganze Welt. Ein Handelskrieg, in dem auch keine Verhandlungen mehr möglich sind. Und das ist wirklich die ganz große Hoffnung, nicht nur von Clemens Fuest. Das haben uns andere Wirtschaftsexperten so oder so ähnlich gesagt. Sie setzen darauf, dass man mit Kamala Harris einfach reden kann, dass sie sich an Absprachen hält, so wie das in den letzten 4 Jahren ja unter Biden auch der Fall war.
Und Markus Brunnermeier von der Uni in Princeton hat im Gespräch mit unserem Plus-Minus-Team noch einen interessanten Gedanken dazu.
Trump will an sich Amerika abschotten, will an sich weniger verbunden sein mit dem Rest der Welt, wohingegen Biden oder die Harris-Administration an sich eine Welt schaffen will, eine Weltökonomie schaffen außerhalb von China. Das heißt, alle Länder, die sich nicht China anschließen, sind an sich Amerika angeschlossen und sie wird sehr global aufgestellt.
Das heißt also, mit Harris würde sich die Welt oder ein Großteil der Länder zusammentun und gegen China kämpfen, was schon schwer genug ist. Unter Trump würde Amerika gegen China, aber eben auch gegen den Rest der Welt ankämpfen. Und daraus dürften dann ganz neue Allianzen entstehen, nur eben gegen Amerika. Und das klingt halt eher bedrohlich. Nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch das politische Weltgefüge könnte sich dadurch einiges sehr, sehr viel ändern.
Aber eins ist für alle Experten auch klar, auch wenn Kamala Harris mehr mit uns und anderen zusammenarbeiten wird, globaler denkt, eine Rückkehr zum Freihandel, die wird es auch mit ihr nicht geben. Das erwartet keiner der Ökonomen, mit denen unser Team gesprochen hat.
Was ja aus deutscher Sicht rein wirtschaftlich gesehen schade ist, denn wir haben mit am meisten von der Globalisierung profitiert, eben weil unsere Wirtschaft so stark auf Exporte und den Handel mit anderen ausgelegt ist. Wenn das aber auch mit Harris nicht wiederkommt, was heißt das dann für unsere Unternehmen, für unsere Wirtschaft?
Mit Kamala Harris als Präsidentin wird es vermutlich keinen großen Handelskrieg geben, das ist die große Hoffnung, aber eben auch keine Rückkehr zum Freihandel. Im Grunde wird so weitergehen wie in den letzten Jahren. Darauf haben sich unsere Unternehmen ja auch schon eingestellt. Die, die schon dort produzieren, wie viele der großen Konzerne, die werden davon profitieren, wenn Harris auf gute Spielregeln setzt. Auf mehr Wettbewerb, auf fairen Wettbewerb. Das muss man klar feststellen.
Und was ist mit den kleineren, die, die ganz normal nur Handel treiben, also ihre Maschinen oder Teile in die USA verkaufen wollen, die sich das nicht leisten können oder wollen, in die USA zu ziehen? Die müssen darauf hoffen, dass Harris eine verlässliche Politik betreibt. Also alle wissen, worauf sie sich einstellen müssen und auch planen können. Das ist ja bei Trump nicht immer so.
Was ihnen allerdings auch mit Harris passieren kann, ist, dass sie ihr Geschäft mit China überdenken müssen. Dass sie irgendwann vor die Wahl gestellt werden. Entweder China oder USA-Geschäft. Das hält übrigens auch der Außenhandelsexperte Gabriel Felbermeier für nicht ganz unwahrscheinlich.
Währenddem man bei Kamala Harris hoffen kann, dass, wenn sie ihren Kurs gegenüber China verschärft, dass die Europäer zumindest Bescheid wissen, was passiert und dass es einen Versuch gibt, sie einzubinden.
Schön wäre das auch nicht, aber immer noch besser, als auf dem kalten Fuß erwischt und überrascht zu werden.
Bedeutet für uns, die deutsche Wirtschaft wird so oder so nicht drumherum kommen, sich auf eine Welt einzustellen, in der der freie Handel nicht mehr ohne weiteres funktioniert und in der es auch keine neuen Handelsabkommen geben wird. Sie muss sich viel mehr um die Gegebenheiten vor Ort kümmern und kann nicht mehr nur die Welt mit tollen Produkten beliefern. Das reicht nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei.
Nur bleibt zum Schluss noch, unsere Ausgangsfrage zu beantworten. Ist Kamala Harris für uns aus deutscher Wirtschaftssicht die bessere Kandidatin oder nur das kleinere Übel?
Na, fassen wir kurz zusammen. Sie verspricht den Amerikanern vieles. Höheres Kindergeld, niedrigere Preise, Zuschüsse für das erste Haus. Klassische Wahlkampfgeschenke hat das einer unserer Experten genannt. All das kostet Geld, könnte die Inflation sogar anheizen. Außerdem dürfte das größtenteils auf Pump finanziert werden, also die Staatsschulden noch weiter in die Höhe treiben.
Dazu kommen noch die Subventionen für die Unternehmen, die Amerika wieder zu einer führenden Industrienation machen sollen. Auch da gibt es keine überzeugenden Vorschläge, wie diese Riesensummen finanziert werden sollen. Für Kamala Harris spricht, dass sie Zukunftsindustrien fördern will, dass sie die eigene Wirtschaft stark machen will, statt nur andere mit Zöllen zu bestrafen. Das sorgt dann für freiere internationale Wirtschaft, in der vielleicht auch unsere Industrien eine Chance haben, wenn sie gut genug sind. Und damit ist Harris dann zwar nicht für den kompletten alten Freihandel, aber man kann sich eher auf sie verlassen. Das ist vermutlich, man muss es wirklich sagen, das stärkste Argument für sie. So sehen das die meisten Ökonomen, mit denen wir gesprochen haben, auch Clemens Fuß vom IFO-Institut.
Der übrigens noch etwas anderes zu uns gesagt hat. Und zwar, dass er unsere Frage, ob Kamala Harris das kleinere Übel ist, nicht ganz fair findet.
Ich glaube, Kamala Harris ist der deutlich bessere Kandidat. Und zwar vielleicht weniger wegen ihrer wirtschaftspolitischen Ausrichtung, aber wegen ihrer größeren Verlässlichkeit, wegen ihrer Offenheit für Dialog und natürlich wegen der sicherheitspolitischen Seite, die ja ganz grundlegend ist, aber auch wirtschaftliche Bedeutung hat. Viele, die heute zögern, in Europa zu investieren, sagen, die sicherheitspolitischen Risiken sind zu groß und Kamala Harris steht zur NATO. Das ist schon ein grundlegender Unterschied. Insofern würde ich sagen, aus europäischer Sicht gibt es ein ganz klares Interesse, dass Kamala Harris die Wahl gewinnt.
Es sind vermutlich nicht die kleinen Wahlgeschenke oder ob die USA jetzt ein paar Milliarden Dollar mehr Schulden machen oder nicht. Es ist diese Hoffnung auf Frieden oder zumindest auf keine weiteren Handelskriege. Für die Wirtschaft ist Sicherheit und Planbarkeit viel wichtiger als ein hoher oder niedriger Dollarkurs.
Und damit wären wir dann tatsächlich wieder am Anfang. It's peace, stupid. Also Leute, egal was sonst ist, nichts, gar nichts läuft ohne Frieden. So könnte man doch das alte Clinton-Motto umändern.
Sehr schön finde ich das, wie du das jetzt einfach so en passant getan hast. Ja, absolut.
Ja, und interessant, ne? Wenn auch eine Wirtschaftspolitik eigentlich die Wirtschaft gar nicht interessiert und die sagen, Hauptsache, die macht keinen Stress und Hauptsache, die bringt nicht die ganze Welt durcheinander, ist eigentlich schon das Minimum erfüllt, oder? Wenn wir so weit gekommen sind.
Ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, das dürft ihr jetzt für euch entscheiden. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir hoffen, dass euch dieser Podcast gefällt. Wenn dem so ist und ihr zufälligerweise gerade das erste Mal zuhört oder das zweite Mal, abonniert doch diesen Kanal. Dann werdet ihr jeden Mittwoch an eine neue Folge erinnert. Und wenn ihr Vorschläge habt, was ihr darin gerne mal verhandelt hören wollt,
schreibt uns eine Mail.
Genau. plus-podcast@ard.de. Ihr könnt es bei Spotify zum Beispiel auch direkt in die Kommentarspalte machen.
Und wir sagen Tschüss für heute.
Vielen Dank an die Autorin dieser Folge, Christine Bergmann.
Und an die Redakteurin Katharina Fortenbacher-Jahn war das.
Und in der Technik sitzt, wie fast immer, Jo Baumann.
Ja, unsere Konstante.
Und wir sagen Tschüss.
Macht's gut.
Ciao.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Amerika, wir müssen reden. Richtig heißt zu empfehlen für alle, die noch tiefer in den US-Wahlkampf einsteigen wollen, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für euch, um auch mal ein Gefühl für die amerikanischen Befindlichkeiten zu bekommen.
Und wer würde die besser kennen als eine Amerikanerin, mit der zufälligerweise Ingo Zamperoni verheiratet ist?
Ja, passend. Ne?
Der das gemeinsam mit seiner amerikanischen Frau Jiffer Bourguignon zusammen hostet. Ingo Zamperoni kennt ihr wahrscheinlich als Moderator der Tagesthemen. Davor war er Korrespondent in Washington. Seine Frau ist selbst Journalistin. Sie wählt Demokraten. Ihr Vater hat allerdings schon zweimal für Trump gestimmt und würde es auch, ein drittes Mal tun.
Ja, es ist sensationell, die Fernsehdokumentation zu gucken. Sagen wir an der Stelle, obwohl wir Audiotheks-Fans sind, wir sind auch Mediatheks-Fans, das müsst ihr euch angucken. Und ihr hört es euch bitte wirklich an, diesen Podcast, wo Ingo und Jif zusammen diskutieren und auch verraten, wie es zu Hause bei denen so in der Küche abgeht, wenn der Vater da steht und ganz heiß diskutiert wird.
Link zur Mediathek und Link zur Audiothek findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.